Nachrichten.
NDR Info. Themen des Tages.
Willkommen zu den Themen dieses Sonntages. Heute mit Gerd Wolf. Wir haben diese Schwerpunkte für Sie. Tarifabschluss, mehr Geld und Freizeit für den öffentlichen Dienst. Umfragedruck, die Berliner Koalitionsverhandlungen und das Erstarken der AfD. Stimmungswandel, wie stark sind die Proteste gegen Donald Trump? Außerdem in den Themen dieses Tages Fehlersuche, die Grünen und die Neuaufstellung in der Opposition und Gedenken 80 Jahre nach der Befreiung des KZ Buchenwald. Ihnen einen guten Abend. Am Ende hatte der Schlichterspruch die Linie vorgegeben. Bund und Kommunen auf der einen und Verdi und Beamtenbund auf der anderen Seite haben sich auf einen neuen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst geeinigt. Mit anderen Worten, auf 5,8% mehr Geld für die fast 3 Millionen Beschäftigten, zahlbar in 2 Stufen. Am Ende einigten sich alle auf eine Bewertung. Es sei ein schwieriges Ergebnis in schwierigen Zeiten. Johannes Frevel berichtet aus Potsdam.
Mehr Geld, flexiblere Arbeitszeiten und mehr Freizeit. 2,5 Millionen angestellte Beschäftigte bei Bund und Kommunen können sich rückwirkend ab Anfang April auf monatlich einige 100 Euro mehr freuen. Das Tarifergebnis liegt allerdings nur für die unteren Einkommensgruppen spürbar über der Inflationsrate. Ihnen hilft vor allem der monatliche Mindestzuschlag von 110 Euro. Verdi-Bundeschef Frank Wernicke rechnet vor.
Dieser Mindestbetrag, er führt dazu, dass in den unteren Entgeltgruppen prozentual das Ergebnis von bis zu über 7% wirkt. Wir hätten uns eine stärkere soziale Komponente gewünscht. Für eine Erzieherin, einen Erzieher erhöhen sich die Entgelte in der Laufzeit um ungefähr 230 Euro oder für einen Müllwerker, eine Müllwerkerin um ungefähr 200 Euro.
Der Stufentarifvertrag sieht ab 1. April 3, ab Mai nächsten Jahres noch einmal 2,8% höhere Löhne vor. Das Problem dabei, für die ersten 3 Monate dieses Jahres gilt eine Nullrunde. Und auch der zweite Tarifschritt wirkt weniger als ein Jahr. Das dämpft den Lohnzuwachs. Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen konnten die Gewerkschaftsforderungen von ursprünglich 15 auf knapp 2 Milliarden Euro für den Bund und gut 10 Milliarden für die Kommunen eingrenzen. Die amtierende Bundesinnenministerin Nancy Faeser resümiert.
Wir sind an die Grenzen dessen gegangen, was wir bei schwieriger Haushaltslage auch verantworten können. Wir haben einen Tarifabschluss erreicht, der in schwierigen Zeiten einen guten Ausgleich bringt.
Gewerkschaften drängten auf mehr freie Tage, Kommunen hingegen auf längere Arbeitszeit. Beides mündet nun in ein flexibleres Arbeitszeitmodell. Freiwillig kann die Wochenarbeitszeit um bis zu 3 zusätzliche bezahlte Stunden angehoben werden. Beschäftigte erhalten einen Tag mehr frei und können zudem einen Teil ihres Gehalts in 3 freie Tage statt Geld umwandeln. Karin Welge, kommunale Arbeitgeberpräsidentin, ordnet ein.
Mit dieser sehr komplexen Tarifeinigung haben wir in der Tat unter besonders schwierigen Rahmenbedingungen einen, lassen Sie mich so ausdrücken, zukunftsweisenden Kompromiss gefunden, der sowohl die Handlungsfähigkeit unserer Kommunen und die damit verbundene Daseinsvorsorge sichert und gleichzeitig auch die Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber stärkt.
Mit der Tarifeinigung bei Bund und Kommunen ist die größte Tarifrunde in diesem Jahr beendet. Im Spätherbst steht die kleinere Tarifrunde der Bundesländer außer Hessen an.
Heute war ja Verhandlungspause, offiziell jedenfalls. Und morgen gehen dann die schwarz-roten Koalitionsgespräche in Berlin ebenso offiziell weiter. Aber natürlich lässt sich das alles nicht für einen Sonntag einfach ausknipsen. Dafür reden zu viele mit und zu viele Einflüsse von außen drängen rein. Einflüsse, wie sie zum Beispiel Umfragen haben. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserem Berliner Korrespondenten Georg Schwarte gesprochen. Der neue ARD-Deutschland-Trend. Da trennen abgesagte Union und weiter erstarkte AfD nur noch wenige Prozentpunkte. Andere Umfragen sehen beide sogar schon gleich auf. Die Zufriedenheit mit dem Team Merz sackt weg. Also die Frage, wer kriegt das zu spüren jetzt? Die Unterhändler der Union oder vor allem die SPD nun in der Endphase der Koalitionsgespräche?
Nein, es ist erst einmal die Union selber, die den Ärger zu spüren bekommt.
allen voran Friedrich Merz. Es grummelt mächtig an der Basis, das hören wir. Es gibt offene Briefe von der Jungen Union in Köln beispielsweise. Es gibt Parteiaustritte gleich in Reihe, beispielsweise an Kühlungsborn. Es gibt Grummeln an der Basis. Morgen sollte eigentlich der Bundesvorstand zusammenkommen zu einer regulären Sitzung. Da wollte man sich Luft machen. Diese Sitzung ist abgesagt worden. Auch das hat die Laune nicht gehoben. Und dann kommt eben noch die Umfrage dazu. Die Umfragen, die AfD und die Union nahezu gleich auf, in der letzten Umfrage sogar gleich auf. Das macht keinem Freude. Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, der ist im ARD-Bericht aus Berlin, der hat das so formuliert.
Ja, diese Meinungsumfragen, die sind bitter für uns, das ist überhaupt gar keine Frage. Ich bin aber davon überzeugt, dass man dem nur mit guter, praktischer Politik begegnen kann. Und das bedeutet eben, wir brauchen jetzt zügig einen Koalitionsvertrag.
Ja, definiere zügig, das hat er getan. Er meint, zügig heißt aber auch gründlich. Und an dieser Gründlichkeit arbeiten Sie gerade.
Naja, jetzt erleben wir ja, dass die dicken Klopper nach wie vor auf dem Tisch sind. Jedenfalls, wenn wir dem CSU-Landesgruppenchef Dobrindt glauben. Also die dicken Klopper, es geht um Geld, es geht um gepumptes Geld, wenn wir genau sind. Und was damit eben noch bezahlt werden kann und soll an Wohltaten für Rentner, für Bauern, für Sozialbedürftige. Und woran ja auch die Parteien, die da nun verhandeln, gemessen wird, ist an der Frage, wo gespart wird. Zeichnet sich da was ab?
Nein, es dringt wenig nach draußen, eigentlich gar nichts Konkretes. Auch heute Abend Thorsten Frey sehr verschwiegen bei uns im Bericht aus Berlin, aus gutem Grund. Man möchte eben diese Verhandlungen nicht belasten, die sind belastet genug. Es gäbe Kompromissräume, heißt es. Das ist ein schönes Wort, haben wir auch gelernt im Laufe dieser Verhandlungen. Aber diese Räume müssen eben auch betreten werden. Und was das Problem jetzt noch größer macht, das hat Thorsten Frey auch gesagt, ist das Thema Zoll und die Zollentscheidung des amerikanischen Präsidenten. Da ist jetzt gewissermaßen die nächste Zeitenwende da. Nach der Sicherheits- und Außenpolitik, die Donald Trump auf den Kopf gestellt hat, jetzt die Zollpolitik. Auch darüber reden sie jetzt offenbar in den Koalitionsverhandlungen. Das macht die Sache nicht einfacher. Und auch das erhöht den Druck auf alle, die da am Tisch sitzen, sagt jedenfalls Thorsten Frey.
Ich glaube, es ist wirklich eine neue Situation entstanden, jetzt auch im wirtschaftlichen Bereich. Und deshalb ist der Handlungsdruck jetzt auch für die Koalitionspartner noch einmal größer geworden. Dessen sind wir uns vollständig bewusst.
Ja, aber wir hören eben auch Stichwort dicke Klopper. Das ist in allen Bereichen, in allen großen Bereichen, Steuern, Finanzen, Migration, Sicherheit und Wehrpflicht beispielsweise, dass es eben diese dicken Klopper noch gibt und darüber beugen sie sich dann mutmaßlich morgen in der Bayerischen Landesvertretung.
Das heißt, Thema Migration, auch da wird schwarz-rote Einigkeit nach wie vor schwierig sein, auch wenn wir lernen, dass zugegeben aus der Welt am Sonntag, aber der Trend mag ja stimmen, dass Deutschland eben nicht mehr Spitzenreiter bei den Asylanträgen in Europa ist, sondern dass das mittlerweile Frankreich und Spanien sind.
Das könnte ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen, diese jüngste Meldung. Deutschland eben nur noch in Anführungszeichen auf Platz 3. Das hat Gründe, denn offenbar haben sich die Herkunftsländer von den Asylsuchenden ein bisschen geändert. Wir haben gelernt, Venezuela ist ganz an der Spitze, aber auch China, Indien. Und das sind Länder offenbar, wo die Menschen in erster Linie in andere Länder drängen, nicht so sehr nach Deutschland. Außerdem ist Frankreich neuerdings das Zielland Nummer 1 für ukrainische Bürgerkriegsflüchtlinge. Das bringt die Zahlen ein bisschen nach unten. Das kommt möglicherweise auch den Gesprächen am Koalitionstisch entgegen, denn das macht Kompromisse möglicherweise einfacher.
Aber alle reden nach wie vor von einer möglichen Einigung vor Ostern. Aus Ihrer Sicht realistisch oder eher unwichtig?
Am Ende wahrscheinlich eher unwichtig und wie realistisch das ist, das muss man sehen. Thorsten Frey sagte, man hat sich keinen Zeitplan verordnet und auch kein Zeitkorsett. Man möchte so zügig wie möglich, aber so gründlich wie nötig verhandeln. Ich habe es eben schon erwähnt. Er selber ist heute Abend nochmal gefragt worden. Seine persönliche Meinung, ich bin zuversichtlich, hat er gesagt.
In Berlin, Georg Schwarte. Sie nennen es das nächste Kapitel der Parteigeschichte und das hat die Überschrift Opposition. Die Grünen gehören zu den Verlierern der Bundestagswahl, wohl keine Regierungsverantwortung mehr. Und heute haben sich die Grünen in Berlin zum sogenannten Länderrat getroffen, also einem kleinen Parteitag. Und da stand das Aufarbeiten des Wahlergebnisses der Bundestagswahl im Mittelpunkt. Oliver Neuroth war dabei.
Spitzenkandidat, Kanzlerkandidat, Gesicht der Grünen in diesem Bundestagswahlkampf. Robert Habeck steht vor den rund 100 Delegierten in Berlin und verabschiedet sich.
Es war mir eine Ehre.
Alle im Saal stehen auf und applaudieren minutenlang für den noch Wirtschaftsminister, dem es nicht gelang, seine Partei über ein Ergebnis von 11,6% hinauszubringen. In seiner Rede räumt Habeck ein:
Kein Wahlkampf kommt ohne Fehler aus und auch ich habe welche gemacht. Ich würde sagen, verglichen mit anderen Wahlkämpfen und mit anderen Kampagnen, die wir als Partei geführt haben, gar nicht so viele.
Gar nicht so viele Fehler. An ihm lag es also eher nicht, meint Habeck. Er sagt, dass die Themensetzung im Wahlkampf an manchen Stellen nicht optimal war, um dann hinterherzuschieben, dass auch andere Faktoren die Wahl entschieden hätten, zum Beispiel die verschiedenen Anschläge im Land und die Sicherheitsdebatte, die daraus entstanden war. Katharina Dröge, die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, erwähnt das umstrittene Heizungsgesetz aus Habecks Ministerium, das aus ihrer Sicht hätte besser kommuniziert werden müssen.
Ja, wir haben auch Fehler gemacht. Wir hätten wahrscheinlich mit Blick auf das Heizungsgesetz erst an die Küchentische und dann in die Heizungskeller gehen sollen. Das gehört zur Wahrheit auch dazu.
Jetzt blicken die Grünen nach vorn. Sie wollen aus der Opposition heraus Stärke zeigen und betonen, dass sie das rund um das Sondervermögen für Infrastruktur schon getan hätten. Dass die 500 Milliarden Euro neue Schulden auch in den Klimaschutz fließen, war schließlich eine Bedingung der Partei für ihre Zustimmung im Bundestag. Grünen-Chefin Franziska Brandner sagt:
Stellt euch Schulen vor, die nicht mehr riechen wie die 80er, sondern Klassenräume voller Wärme und WLAN. Wir haben den Weg dafür freigemacht, damit all das nicht mehr am Geld scheitern kann.
Brandner teilt gegen CDU/CSU aus. Friedrich Merz habe sein Wort gebrochen, Unwahrheiten zur Schuldenbremse erzählt und Scheinlösungen bei der Migration präsentiert. Kanzlerkandidat Habeck stellt daher fest:
Das, was dort passiert, die Vertrauenskrise, die Union erleidet, sie ist selbst verschuldet und sehentlich konstruiert worden. Selbst schuld, Union.
Noch Außenministerin Annalena Baerbock wagt in ihrer Rede einen Blick von außen auf Deutschland. Sie meint, die Strukturen im Land seien zu konservativ.
Wir haben eine Gesellschaft und damit auch eine Politik in der Mehrheit, die bei Frauenpolitik, Gleichstellung einfach den Schuss nicht gehört hat. Ja? Gleiche Rechte, gleiche Repräsentanz, gleiche Ressourcen, das machen zig Länder auf der Welt. Aber in Deutschland darf man nicht feministische Außenpolitik sagen.
Genau wie Habeck wird auch Baerbock künftig nicht mehr zur ersten Reihe bei den Grünen gehören. Die Partei ist im Umbruch und nimmt sich vor, dennoch ihre Ziele und Werte laut zu formulieren. Parteichefin Brandner bringt es so auf den Punkt: Ihr werdet uns kämpfen sehen.
Oliver Neuroth berichtete. 18.46 Uhr, Sie hören die Themen des Tages hier auf NDR Info. 21.000 Häftlinge lebten noch, mehr oder weniger, als amerikanische Truppen am 11. April 1945 das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar erreichten. Seit 1937 schon waren fast 280.000 Menschen dort inhaftiert und gedemütigt worden. Jeder Fünfte kam ums Leben. Wenige der Häftlinge aus über 50 Ländern leben noch. Einige, hochbetagt, hatten trotzdem den Weg zur zentralen Gedenkfeier 80 Jahre nach der Befreiung von Buchenwald gefunden. Peter Sommer berichtet.
Jal bedauern heißt dieses Musikstück, das 1944 in Buchenwald entstand. Illustriert wurde es mit einer Collage von Fotos, die US-Soldaten bei der Befreiung des Lagers am 11. April 1945 gemacht haben. Bilder von ausgemergelten, teils schwerkranken Menschen, viele von ihnen dem Tod näher als dem Leben. Von ihnen haben heute nur noch wenige den Weg nach Weimar gefunden. So wenige, dass sie der Leiter der Gedenkstätte Jens Christian Wagner persönlich begrüßte.
Dass Sie, liebe Überlebende, nach allem, was Sie in Buchenwald und Weimar erleben mussten, es auf sich nehmen, an den Ort Ihres Leidens zurückzukommen, um gemeinsam mit uns an die Befreiung des KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora vor 80 Jahren zu erinnern, das ist eine große Ehre für uns. Danke, dass Sie hier sind.
Wagner forderte, die Erinnerung an die Gräuel der Konzentrationslager zu bewahren und in alle folgenden Generationen weiterzutragen. Sie dürfe nicht mit dem Tod der letzten Zeitzeugen verschwinden. Die Gesellschaft müsse sich allen Formen der Holocaust-Relativierung, des Antisemitismus oder des Hasses etwa gegen Muslime entgegenstellen. Thürings Ministerpräsident Mario Vogt erinnerte daran, dass das KZ in unmittelbarer Nähe von Weimar errichtet wurde, jener Stadt, die als Ort des Humanismus und der deutschen Klassik gilt. Für Vogt ist diese Konstellation kein Widerspruch, sondern vielmehr eine Warnung.
Denn sie zeigt, dass Bildung und Kunst, ja sogar moralische Selbstvergewisserung, nicht immun machen gegen das Böse. Dass zwischen Goethe und Gewalt kein schützender Raum liegt. Die Leserin von Schiller kann zur Schreibtischtäterin werden. Der Hörer von Beethoven zum Lagerarzt. Es gibt keinen Automatismus, der uns sichert. Nur Entscheidung.
Die Festrede hielt der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Ursprünglich war dafür der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm eingeladen, der als Kritiker der israelischen Regierung, aber auch der dortigen Gedenkkultur gilt. Nach Intervention der israelischen Regierung zog die Gedenkstättenleitung schließlich die Einladung an Böhm zurück. Christian Wulff jedenfalls spannte den Bogen von dem KZ und ihrer Vorgeschichte in die heutige Zeit und übte heftige Kritik an Rechtspopulisten jeglicher Couleur. Die AfD etwa bereite mit ihrer völkischen und ausgrenzenden Rhetorik den Boden für eine neue Barbarei.
Wir dürfen es niemals wieder zulassen, dass Menschen wieder in diesem Land in Unfreiheit und Angst leben müssen. Genau das geschieht aber mit der Ankündigung von Remigration selbst deutscher Staatsbürger, wenn sie nicht den Vorstellungen dieses sogenannten Volkssouveräns entsprechen.
Christian Wulff, der ehemalige Bundespräsident, beim Festakt zur Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald im April 1945, vor 80 Jahren. Ins Ausland. Die Börsenkurse sacken weg. Sogar auf dem bislang so linientreuen Team ist erste Kritik zu hören. Donald Trumps Zollpolitik treibt nun vermehrt Amerikanerinnen und Amerikaner auf die Straßen. Proteste werden aus vielen Städten gemeldet. Die Frage an unseren USA-Korrespondenten Sebastian Hesse war kurz vor der Sendung, ob das womöglich so etwas wie der Beginn einer neuen Massenbewegung gegen Trump sein kann.
Könnte, muss aber nicht, denn es gibt ja noch keine klare Oppositionsstrategie auf Seiten der Demokraten, also im parlamentarisch-politischen Raum. Und wenn man sich anguckt, wer auf die Straße gegangen ist und für was, dann sieht man, dass eben doch Unmut frei geworden ist über die unterschiedlichsten Dinge. Die einen haben Angst, dass Social Security und Medicaid gefährdet sind, also die staatlichen Altersversorgungsprogramme. Es waren erstaunlich viele Senioren auf der Straße. Andere haben sich über Transrechte Sorgen gemacht und das artikuliert. Die Zölle waren natürlich ein Thema. Und es ging so weit, gucken wir mal nach Ketchum, Idaho. Das ist ein kleines Städtchen mit 3.500 Einwohnern. Dort wurden Sorgen artikuliert, dass es dem Forest Service, also praktisch dem örtlichen, der Forstverwaltung, an den Kragen gehen könnte, wegen möglicher Waldbrandgefahr. Also die Bandbreite war groß, der Unmut breit. Und das war sicherlich eine eindrucksvolle Bekundung all dieser Unzufriedenheiten. Aber eine Massenbewegung im engeren Sinne, die vielleicht sogar Trump gefährlich werden könnte, das muss man wirklich abwarten.
Der Unmut breit, wenn der Präsident sich jetzt, ich sag mal, vom Golfwochenende an die Menschen wendet und sagt, haltet durch, das Ergebnis meiner Politik, am Ende wird das historisch sein. Wird ihm das noch geglaubt?
Na, diejenigen, die ihm sozusagen einen Vertrauensvorschuss entgegenbringen, und man muss sich ja immer vor Augen halten, dass er gerade mal 2,5 Monate im Amt ist, und diejenigen, die ihn gewählt haben, größtenteils auch entzückt sind darüber, dass er so schnell und so konsequent in ihrer Wahrnehmung vorgeht. Bei denjenigen wird er diesen Vertrauensvorschuss vorerst, bevor jetzt Preise eskalieren oder ähnliche Auswirkungen im Privatleben Einzelner zu spüren sein werden, wird er diesen Vertrauensvorschuss sicherlich beibehalten, denn seine Argumentation, man muss durch ein Tal gehen, bevor das alles greift, was er da in Sachen Zollpolitik und Handelskrieg angezettelt hat. Und danach wird es dann eben das beschworene goldene Zeitalter geben. Das wird ihm noch geglaubt. Aber die Zeit, die Frist, die er dafür hat, ist sicherlich nicht sonderlich lang.
Nun erfahren wir ja, dass ein treuer Freund ganz offenbar eine andere Position als er bezieht, Elon Musk. Jedenfalls, wenn eine Rede, die er online gehalten hat, in Italien richtig übersetzt worden ist, das muss man ja sagen, hat sich zu einem, Trump-Kritiker gewandelt, ein Stück weit jedenfalls, wenn es um die Zollpolitik angeht. Hat sich da im Verhältnis der beiden was verändert?
Das fände ich ein bisschen überinterpretiert. Das Problem dieser Tage ist ja eben genau diese Verunsicherung, dass auch bei der Zollpolitik oder bei den Ankündigungen von Zöllen abends oft nicht mehr gilt, was morgens verkündet wurde. Und viele in Trumps Lager sagen, ja, er nutzt das eben als politische Verhandlungsstrategie, eine Art Einschüchterungstaktik, um politische Erfolge zu erzielen, erstmal alles aufzumischen und dann nach seinem Gusto neu zu sortieren. Und am Ende des Ganzen könnte natürlich stehen, wenn eine Situation entstand, ist, die im Trump-Lager als faire Handelsbedingungen verstanden werden, dass dann auch wieder Freihandel möglich ist. Und sicherlich ist jemand wie Elon Musk, der weltweit Autos verkaufen möchte, nicht an dauerhaft hohen Zollschranken interessiert, sondern Freihandel ist das, was er am Ende des Horizontes anstrebt. Aber genau da sind wir bei einem der Kerndilemmas, die wir hier gerade in den USA erleben, dass man nicht so richtig weiß, was eigentlich gilt, zumal vieles eben auch nur im Verlauf eines einzigen Tages wieder ins Gegenteil verwandelt wird.
Was machen eigentlich die Demokraten als eigentliche Opposition in den USA? Formieren die sich? Finden die jemanden, der sie anführt?
Die Demokraten, ja, sie sind dabei gewesen, aber eher mit Leuten aus der zweiten und der dritten Reihe. Und so klar erkennbar, was die Strategie ist, ist im Moment auch noch nicht. So ein bisschen hat man den Eindruck, sie glauben, der Trump, der wird sich schon selber zerlegen. Da müssen wir gar nicht viel beitragen. Und zum anderen ist natürlich auch ihr Wahlverlust nicht aufgearbeitet. Also was hieß das eigentlich, dass man so lange an Biden festgehalten hat? Welchen Schaden hat das angerichtet, dass Biden so spät aus dem Rennen ausgestiegen ist? Haben wir vielleicht auch auf die falschen Themen gesetzt und nicht den Puls am Leben der Normalwähler gehabt? Dafür spricht ja vieles, weil ein wahlentscheidendes Thema Inflation, Wirtschaft war. Und da war von demokratischer Seite eben doch relativ wenig zu hören vor der Wahl.
Und ist es nach wie vor nicht?
Es gibt ja keine klare Oppositionsstrategie. Es ist natürlich auch ein bisschen anderes System als bei uns. Hier gibt es keinen Programmparteitag, wo sich jetzt die Demokraten versammeln könnten, aufarbeiten, woran hat es gelegen und danach ein neues Programm auflegen. Also da ist immer noch eine Findungsphase. Aber ich glaube, man muss wirklich daran erinnern, dass wir noch nicht einmal die 100-Tage-Bilanz von Donald Trump ziehen, was auf der einen Seite dazu führt, dass der Vertrauensvorschuss eben doch noch nicht aufgebraucht ist bei Trumps Anhängern. Und auf der anderen Seite natürlich auch denjenigen, die sich erstmal sammeln müssen, zurückblicken und analysieren, dass man auch denen noch ein bisschen eine längere Frist gewähren muss.
In Washington, Sebastian Hesse. 5:07, der Sport in den Themen des Tages mit Moritz Casalet.
Und da blicken wir natürlich erstmal in die Fußball-Bundesliga und auf das letzte Spiel des 28. Spieltages. Der VfL Wolfsburg ist zu Gast in Berlin an der Alten Försterei. Mitte der zweiten Halbzeit steht es 0:0. Hendrik Lückhoff, ist das Spiel so, wie es das Ergebnis vermuten lässt?
Ja, ich muss einmal korrigieren. Die Wolfsburger liegen zurück. Gerade vor 2 Minuten das Tor gefallen für Union Berlin. Da sahen die Wolfsburger nicht gut aus in der Hintermannschaft. Nach einer Ecke so ein bisschen Unordnung da im eigenen Strafraum. Dann eine Kopfballverlängerung und dann ist Hollerbach frei in der Zentrale. Der Ball gespielt zwischen die beiden Wolfsburger Innenverteidiger. Auch der Wolfsburger Keeper Grabara sah nicht gut aus. Kam so ein bisschen planlos aus dem Kasten raus und dann war Hollerbach zur Stelle und schob den Ball ins Tor. Also die Wolfsburger jetzt in Rückstand. Es droht die dritte Niederlage in Folge und die Europapokalplätze drohen außer Reichweite zu geraten. Also sieht nicht gut aus für die Wolfsburger. 0:1 zurück nach einer guten Stunde.
Und im ersten Sonntagsspiel hat der FC St. Pauli einen ganz wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt. Die Hamburger spielten 1:1 gegen Mönchengladbach. Und Trainer Alexander Blessin, der hat sich tierisch gefreut über den hochverdienten Ausgleich von Afolayan, kurz vor Schluss.
Natürlich brechen alle Dämme, weil in dem Moment, glaube ich, wir haben über 90 Minuten das Spiel so dominiert und haben so gut gespielt. Wenn du dann überlegst, wie viel wir investiert haben und dann uns selber nicht belohnt hätten, dann wäre das ganz bitter gewesen. Und so war es einfach so eine Kurzschlussreaktion. Aber das ist ja das Schöne am Fußball, wenn die Emotionen freien Lauf gelassen werden.
Ja, und durch den späten Punktgewinn hat St. Pauli jetzt 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. In der zweiten Liga kommen die beiden großen Gewinner des Spieltages aus dem Norden. Der Hamburger SV hat als Tabellenführer jetzt 6 Punkte Vorsprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz bei noch 6 ausstehenden Spielen. Der bisherige Dritte, Kaiserslautern, hat heute mit 0:2 in Magdeburg verloren und ist in der Tabelle von Magdeburg überholt worden. Und unten im Keller hat Braunschweig an diesem Wochenende als einziges Team gepunktet. Verfolger Ulm hat heute 1:2 auf Schalke verloren und Schlusslicht Regensburg mit 0:6 in Elversberg. Heißt, Braunschweig bleibt auf dem Abstiegsrelegationsplatz, ist punktgleich mit dem 15. und hat 4 Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Große Überraschung in der Handball-Bundesliga. Hannover Burgdorf hätte heute mit einem Heimsieg Tabellenführer werden können, hat zu Hause gegen Göppingen aber verloren. Aus Hannover berichtet Burkhard Hillner.
Gleich 2 Serien rissen bei der Partie Hannover-Burgdorf gegen Göppingen. Während die Recken aus Niedersachsen nach zuvor 11 Heimsiegen in Folge mit dem verdienten 30:36 mal wieder eine Heimniederlage kassieren mussten, stand für die Gäste nach 25 sieglosen Auswärtsspielen in Folge endlich mal wieder ein Erfolg in der Fremde. Die Recken, die mit einem Sieg auf Rang 1 der Tabelle gesprungen wären, konnten die Ausfälle von Vlad Kulec und Justus Fischer nicht kompensieren. Göppingen war in allen statistischen Daten über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft und gewann auch in dieser Höhe folgerichtig.
Und Hannover Burgdorf ist jetzt Tabellendritter in der Handball-Bundesliga hinter Berlin und Melsungen und direkt vor Kiel und Flensburg-Handewitt. Die Flensburger haben heute zu Hause nur unentschieden gegen Eisenach gespielt. Der Tabellensechster aus Magdeburg hat knapp in Leipzig gewonnen. In der Formel 1 hat sich ein alter Bekannter zurückgemeldet. Weltmeister Max Verstappen hat in Japan sein erstes Saisonrennen gewonnen. Jens Gideon berichtet.
Der Kampf um den WM-Titel ist hochspannend. Max Verstappen ist schon der dritte Sieger im dritten Saisonrennen. Von einer Überlegenheit der McLaren war zumindest in Japan nichts zu sehen. Der Titelverteidiger im Red Bull konnte WM-Spitzenreiter Lando Norris und China-Sieger Oscar Piastri in ihren orangefarbenen Autos über 53 Runden relativ problemlos hinter sich halten. In der Gesamtwertung ist der Vorsprung von Australiensieger Norris auf nur einen einzigen Punkt zusammengeschmolzen. Max Verstappen geht als WM-Zweiter also praktisch auf Augenhöhe ins nächste Rennen. Schon in einer Woche ist die Formel 1 in der heißen Wüste von Bahrain zu Gast.
Und in einer Woche steigt das wichtigste Eintagesrennen im Radsport, die Strecke von Paris nach Roubaix. Und eine Woche vorher traditionell war die Flandern-Rundfahrt heute im Programm, auch eines der 5 Monumente im Radsport, also eines der wichtigsten Eintagesrennen des Jahres. Und der Weltmeister hat es gewonnen, Tour de France-Sieger Tadej Pogacar vor Mats Petersen aus Dänemark und Mathieu van der Poel aus den Niederlanden. Kommende Woche Sonntag, wie gesagt, dann Paris-Roubaix. Und in den Playoffs der deutschen Eishockeyliga steht Berlin vor dem Finaleinzug. Die Eisbären haben wieder gewonnen gegen Mannheim und führen nach Siegen jetzt mit 3:0. Ein Sieg fehlt also noch und im zweiten Halbfinale führt Köln jetzt 2:1 gegen Ingolstadt.
Sport mit Moritz Kassalet.